Deutschlandfunk, Information und Musik.
Vor etwas über einem Jahr, da konnte man den Eindruck gewinnen, von außen den Eindruck gewinnen, da ist was in Bewegung geraten in Iran, etwas, was nicht mehr aufzuhalten ist. Nach dem gewaltsamen Tod der damals 22-jährigen Jina Mahsa Amini, einer Studentin, im September 2022. Und was dann folgte, war die größte Protestwelle in der Geschichte der schiitischen Republik. Aber in diesen Tagen, in denen sich die Islamische Revolution 1979 zum 45. Mal jährt, da ist davon nicht mehr viel zu spüren. Das theokratische Regime hat die Protestbewegung mit äußerster Härte, unter anderem mit zahlreichen Hinrichtungen, niedergeschlagen. Wie steht es um die Freiheitsbewegung im Land? Darüber habe ich gesprochen mit der Islamwissenschaftlerin Katayun Amipour. Die hat unter anderem das Buch geschrieben »Iran ohne Islam – Der Aufstand gegen den Gottesstaat«. Frau Amipour, über den Iran wird in deutschen Medien viel gesprochen, jetzt angesichts des Gaza-Kriegs, aber eigentlich nur noch unter außenpolitischen Fragestellungen. Wie die Lage im Land selbst ist, das ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Geben Sie uns mal einen Eindruck, gibt es noch so etwas wie eine Protestbewegung oder eine Zivilgesellschaft in Iran, die diesen Namen verdient?
Nun, es gibt keine Protestbewegung mehr auf den Straßen aufgrund der Repression, die seit September 2022 eingesetzt hat, also sprich willkürliche Todesurteile, das Schießen auf offener Straße, wenn Demonstrierende sich auf die Straße wagen. Aufgrund dessen trauen sich die Menschen nicht mehr auf die Straße. Aber was wir nach wie vor beobachten können, beziehungsweise was wir hören aus Iran, denn es kommen ja sehr wenige unabhängige Journalisten nach Iran, was wir hören ist, dass es immer noch Formen zivilen Widerstands gibt. Zum Beispiel tragen immer weniger Frauen das Kopftuch und das nicht nur, weil sie keine Lust auf ein Kopftuch haben, sondern wirklich als Zeichen des Widerstands gegen dieses Regime. Oder wir sehen auch sehr viele besprühte Wände, Graffiti-Wände, wo dann steht, nieder mit der Islamischen Republik. Das wird dann natürlich immer ganz schnell alles weggemacht, aber solche Formen vom zivilen Widerstand gibt es durchaus. Und hinzu kommen tatsächlich auch noch kleinere Demonstrationen. Also selbst das iranische Innenministerium sagt, in den letzten Jahren hätte man quasi 40 Demonstrationen pro Tag zu verzeichnen.
Jetzt in den Protesten, die 2022 auf den Tod von Jina Mahsa Amini folgten, da waren es ja tatsächlich auch vor allem gebildete Frauen, die Träger dieser Protestbewegung waren. Sie haben die Frauen ja selber auch gerade nochmal erwähnt. Und da haben, wenn ich das richtig verstehe, auch die Unis im Land eine Rolle gespielt. Weil im Iran, anders jetzt als in anderen islamisch geprägten Ländern, hatten Frauen dort immer schon früh Zugang zu höherer Bildung. Ist das auch immer noch so oder wird dieser Zugang inzwischen erschwert oder vielleicht sogar behindert?
Nein, also der wird jetzt nicht konkret durch die Proteste vom September 22 erschwert und behindert. Es ist nach wie vor so, dass Studierende, also weibliche Studierende, 65% aller Studierenden in Iran stellen. Und das ist natürlich insgesamt ein sehr interessantes Phänomen. Also man hat in Iran auf der einen Seite eine sehr, sehr gebildete Schicht, die eben auch, also sehr, sehr gebildete Frauen. Und dann aber auf der anderen Seite ein Rechtssystem, das Frauen systematisch diskriminiert, das Frauen rechtlich zu Bürgern zweiter Klasse werden lässt. Und das ist natürlich auch ein Grund dafür, warum es jetzt im September 22 spätestens, allerdings auch schon deutlich vorher, so sehr knallt. Denn das kann man ja nicht, also das ist ja relativ logisch, dass das nicht hinkommt, wenn Frauen so sehr gebildet sind, aber ihnen auf der anderen Seite im Namen obskurer patriarchalischer Vorstellungen Rechte verweigert werden.
Jetzt gilt Iran im Westen immer als das Lehrbuchbeispiel dafür, wie politische Macht religiös legitimiert wird, durch eben dieses Konzept der Velayat de Faqih, also der Herrschaft des Rechtsgelehrten. Wenn ich das richtig verstehe, versuchen Sie dieses Bild ja in Ihrem jüngsten Buch so ein bisschen zu korrigieren, dass das sogenannte Mullah-Regime sich eigentlich abwendet von Religion. Woran machen Sie das fest?
Nun, selbst das Mullah-Regime hat schon sehr früh eingesehen, dass man mit islamischen Ordnungsvorstellungen eigentlich kein Land regieren kann. Es gibt islamische Gesetze, die da ausgesprochen hinderlich sind. Zum Beispiel das Zinsverbot. Also sowas, was ein eingetragenes islamisches Gebot ist, das wurde schon ganz, ganz früh abgeschafft. Aber es gibt noch weitere Beispiele dafür. Und zementiert hat das Ayatollah Khomeini kurz vor seinem Tode, indem er ein Rechtsgutachten herausgegeben hat, das besagt, wenn es im Interesse des iranischen Staates ist, dann dürfen sogar Moscheen zertrümmert werden und das Fasten darf gebrochen werden. Also das heißt, was immer im Interesse des Nationalstaates ist, hat Priorität. Und damit hat er eigentlich die Losung, die er selbst einmal ausgegeben hatte, nämlich, dass der Islam die Lösung ist und dass alles islamisch organisiert werden müsste, damit hat er das selbst untergraben und den Staat in dem Sinne wirklich säkularisiert. Aber mit diesem Slogan Iran ohne Islam meinte ich noch sehr viel mehr die Bevölkerung, die sich nämlich auch in Scharen nicht nur vom islamistischen System abwendet, sondern auch vom Islam selbst.
Beschreiben Sie das genauer. Also was bedeutet das, dass wir eine säkulare Zivilgesellschaft dort haben oder eine säkularere Zivilgesellschaft?
Also wir haben schon seit vielen, vielen Jahren, das haben Soziologen schon vor 25 Jahren geschrieben, dass Iran das erste post-islamistische System im Nahen Osten ist. Mhm. Eben weil es quasi als erster Staat ein islamistisches System etabliert hat, das nämlich keine Trennung von Religion und Staat vorsieht. Und da die Bevölkerung aber gesehen hat, dass es einfach nicht funktioniert, dass es Zensur gibt, Korruption, Unfreiheit in diesem Staat. Da hat man sich dann eben schon sehr, sehr lange und sehr deutlich, das besagen auch inneriranische Umfragen, die vom Staat selbst herausgegeben worden sind, dass die Menschen inzwischen für eine Trennung von Staat und Religion sind. Aber der zweite Punkt ist, dass die Menschen natürlich auch den Islam mit diesem System identifizieren, was ja relativ klar ist. Also wenn mir gesagt wird, ich darf keine Stirnlocke aus dem Kopftuch herauslugen haben, ich darf nicht Händchen halten mit meinem Freund, ich darf keine Musik hören, ich darf als Frau das und das und das alles nicht, weil der Islam das so vorsieht, dann kommen die Menschen ja relativ natürlicherweise auf die Idee zu sagen, also wenn das Islam ist, dann doch lieber kein Islam. Und auch da haben wir interessante Umfragen. Eine relativ neue besagt, dass sich nur noch 30% der Iraner und Iranerinnen überhaupt noch als Muslime verstehen und die meisten entweder religionslos sind oder sich zum altiranischen Glauben, dem Zoroastrismus, bekennen, was wahrscheinlich mehr eine politische Aussage als eine religiöse ist.
Lassen Sie uns aber auch kurz trotzdem auch auf außenpolitische Fragen schauen. Iran unterstützt ja mehrere islamistische Milizen in der Region. Die schiitische Hisbollah, die Houthis, ebenfalls Schiiten, aber eben auch offenbar ja die sunnitische Hamas. Also da scheinen dann in dem Fall ja tatsächlich theologische Differenzen, sagen wir mal, mindestens zweitrangig zu sein. Ist das so?
Die sind absolut zweitrangig. Es geht hier gar nicht um eine islamische Ideologie, sondern es geht um den Machterhalt. Also das ist nun wirklich in der DNA dieses Regimes festgeschrieben, weit weniger als irgendeine islamische Orientierung. Man braucht diese Proxys, Stellvertreter, all die Milizen, die man seit Jahren und Jahrzehnten mit Unsummen finanziert, um diese sogenannte Achse des Widerstands aufzubauen, die eben von Syrien, Irak, Libanon, Hamas, Houthi reicht, um sich selbst zu schützen vor einem potenziellen Regimewechsel, der immer mal von den USA ins Feld geführt wird. Und das hat ja im Prinzip, wenn man so sagen möchte, erfolgreich funktioniert. Also die Proxys übernehmen ja auch jetzt den Krieg Irans gegen Israel oder gegen die Vereinigten Staaten. Und das tun sie schon seit Jahren und Jahrzehnten. Allein die Hamas wird mit 30 Millionen Euro im Monat finanziert vom iranischen Regime. Und deswegen stellt sich auch die iranische Protestbewegung genau dagegen. Also der Slogan, den man seit 2009, also die allergrößten Proteste zu verzeichnen waren, den Slogan, den man am durchgängigsten hört, der lautet weder Gaza noch Libanon, mein Herz gehört Iran. Und damit will gesagt werden, was wollen wir da eigentlich? Das ist alles überhaupt nicht unser Problem. Und das Geld, das wir ausgeben oder das Regime ausgibt, um sich selbst zu schützen, das müsste sinnvoll für uns in Iran investiert werden.
Der Westen oder besser gesagt die USA reagieren aktuell mit gezielten Luftschlägen, die man dann offenbar als Warnung verstanden wissen will, um eine Eskalation zu verhindern. Ist das aus Ihrer Sicht tatsächlich eine richtige Strategie, um der iranischen Politik zu begegnen?
Nun, man muss schon hingehen und Iran abschrecken, damit Iran nicht noch weiter eskaliert. Und es ist aber relativ klar, dass weder Iran noch die Vereinigten Staaten eine direkte Konfrontation wollen. Mhm. Deswegen läuft es vor allem über die Proxys. Die Gefahr sehe ich nicht darin, dass wirklich eine der beiden Seiten diesen Krieg will oder herbeiführen möchte. Die Gefahr sehe ich eher darin, dass es irgendwann mal zu einem mehr oder minder Unfall kommt, dass man einfach nicht wirklich gut berechnet hat, wie die andere Seite reagiert. Und solche quasi Unfälle, die man eigentlich nicht will, die führen natürlich zu einer weiteren Eskalation. Und dann kann es irgendwann passieren, dass wirklich jemand den Moment vollkommen falsch einschätzt und dass diese beiden Mächte in eine direkte Konfrontation geraten.
Lassen Sie uns zum Ende nochmal den Bogen zurückschlagen in die Gesellschaft Irans selbst. Sehen Sie langfristig, mittelfristig so etwas wie Hoffnung für die Menschen in dem Land?
Langfristig sehe ich große Hoffnung, denn wir haben nun mal eine Gesellschaft, die zu 90% aus Menschen besteht, die dieses Regime nicht mehr will. Es ist eine hochgebildete Gesellschaft. Es ist eine Gesellschaft, die ziemlich genau weiß, was Demokratie ist, was ein Rechtsstaat ist und die genau das haben möchte. Also da sehe ich extrem viel Potenzial. Auf der anderen Seite haben wir aber immer noch 10%, die entweder selbst die Revolutionsgarden sind oder mit denen verbandelt sind und wirtschaftlich von ihnen abhängig. Und 10%, die unbedingt an der Macht bleiben wollen und die wissen, dass es ihnen an den Kragen geht, wenn sie nicht mehr an der Macht sind, die sind noch relativ lange in der Lage, die 90% zu unterdrücken. Also deswegen sehe ich da schon noch große Probleme und es ist schwierig vorauszusagen, wie das enden wird. Ich meine, an das Ende der Berliner Mauer haben wir auch nicht geglaubt und irgendwann war sie dann ziemlich plötzlich weg. Sowas kann dann auch schnell gehen, aber es kann eben auch noch lange dauern, weil diese Revolutionsgarden und alle, die mit ihnen verbandelt sind, noch sehr lange mit dem Rücken an der Wand kämpfen werden.
Die Islamwissenschaftlerin Katayun Amipour. Mit ihr habe ich gesprochen über Gegenwart und Zukunft des Iran und deswegen auch über Hoffnung.